Halleluja, ja, wir verehren dich, Herr, wir erheben deinen Namen in unserer Mitte. Danke, Herr, dass du hier bist und dass du lebst. Danke, Jesus, wir geben dir den Platz, den du verdient hast, Herr. Und wir danken dir für dein Opfer. Danke dir, dass du dich klein gemacht hast, damit wir leben. Und jetzt sitzt du an der rechten Seite von Gott und wir danken dir dafür. Sei erhoben, sei gepriesen, alle Zeit. Danke für das, was du tust, für das, was du bist und für das, was wir erleben, Herr. Danke, danke. Und danke, dass du hier bist und danke, dass du Dinge tust, die wir manchmal gar nicht verstehen. Wir danken dir für all die Anliegen, für all den Lob, den wir gehört haben. Und Vater, Leute, die krank sind, die nicht heute da sein können, wir segnen sie und beten, Vater, dass du deine Hand ausstreckst und dass du sie tröstet, ihnen Kraft schenkst, Herr, und dass sie dich erleben, Herr, in Jesus' Namen. Amen. 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 Heute ist Palmsonntag und wir wollen uns ein wenig mit der Biografie von Jesus beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte hat Jesus nur eine Woche auf der Erde zu leben. Nur eine Woche. Und in dieser eine Woche ist extrem viel passiert. Es ist interessant zu sehen, wie viel Raum die Evangelien an diesem Zeitraum, wie viel Raum sie an diese eine Woche geben. Es ist interessant zu sehen, nur die letzte Woche von Jesus auf der Erde. Ich fange an mit Matthäus Evangelium. Matthäus Evangelium hat 28 Kapitel und das fängt ja die letzte Woche fängt ja mit Palmsonntag an. Und Palmsonntag in Matthäus wird schon im 21. Kapitel berichtet bzw. beschrieben. Markus Evangelium hat 16 Kapitel. Und schon ab dem 11. Kapitel. Es geht weiter. Lukas Evangelium, 24 Kapitel. Und schon ab dem 19. Kapitel fängt man an, von der letzten Woche von Jesus zu berichten. Und dann kommt Johannes. Johannes hat 21 Kapitel. Und ab dem 12. Kapitel fängt Johannes schon an, über die letzte Woche von Jesus zu berichten. Heute werden wir hören bzw. lesen die Geschichte von Palmsonntag aus der Sicht von Matthäus. Natürlich gibt es mehrere Versionen und ich werde ab und zu die anderen Versionen erwähnen, aber heute unser Fokus wird auf der Version von Matthäus sein. Und damit die Geschichte fließt, damit ihr sogar die Augen schließen könnt und nur zuhören könnt, habe ich mir Hilfe geholt von einer Person, die natürlich viel, viel besser Deutsch spricht als ich. Gell? Und deswegen öffnet eure Bibel oder hört einfach zu, was die Geschichte, was genau am Palmsonntag passiert ist. Und dafür möchte ich wieder Sarah rufen, dass sie nach vorne kommt und für uns vorliest. Ja.
Als sie sich nun Jerusalem näherten und nach Bethage an den Ölberg kamen, sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Die bindet los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht: Der Herr braucht sie, dann wird er sie sogleich senden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Aber die meisten aus der Menge breiteten ihre Kleider aus auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa.
Amen. Vielen Dank. Und das ist dein Applaus. Danke fürs Lesen. Danke. Ich hätte es nicht besser hingekriegt. Also da seid ihr einverstanden, oder? Also ich habe als Titel für diese Predigt habe ich gewählt, Palmsonntag, Doppelpunkt, erzähle von der Größe Gottes. Oder Palmsonntag, erzähl einfach von der Größe Gottes. Ihr kennt die Situation, du möchtest einem Freund oder einem Familienmitglied von Gott erzählen und du überlegst, wie soll ich das denn machen? Wer kennt das wie ich? Du fängst an, irgendwelche Gleichungen aufzusetzen, ne, wie du von Jesus erzählen kannst, wie soll das gehen? Manchmal sitzt du sogar im Zug und du hörst ganz deutlich, sprich deinen Nachbar an und erzähl von Gott. Wer hat das schon erlebt? Und dann, so in so ein seltsamer, dann fängst du an, du fragst dich, wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Am vergangenen Freitag bin ich nach dem Treffen mit der Ökumene gegen 7:30 zur Gebetsstunde gekommen und da hat uns Torben ermutigt, dass wir davon berichten, was Gott in unserem Leben tut. Und wir haben uns in zwei kleine Gruppen aufgeteilt und wir haben dann erzählt, was wir so mit Gott erleben. Das Interessante ist, dass viele von der Gemeinde hörten die Geschichte und sagten, aber das habe ich gar nicht gewusst. Das wusste ich gar nicht, dass du sowas durchlebt hast und dass Gott sowas gemacht hat. Und wir sind in der gleichen Kirche. Manche haben gar nicht gewusst, was, ich wusste gar nicht, dass du sowas erlebt hast. Das am Ende von der Gebetsstunde habe ich Torben gefragt, sag mal, hast du mein Skript von Sonntag gelesen, um den Abend vorzubereiten? Aber das war natürlich Scherz. Er hat gesagt, nee, hat er nicht. Dann sind 5 Jungs gekommen, ganz schüchtern, die sind reingekommen. Erst einmal, dann haben sie geschaut, dann sind die wieder rausgegangen, aber dann sind sie wieder zurückgekommen. Das waren 5 waren das, gell? Ungefähr 5, ja. 4 aus Jemen und eine Person aus Palästina. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind in der Kirche, wir tauschen uns aus und wir werden nachher beten. Kein Problem, wir bleiben gern dabei. Und dann haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Und wir haben uns ausgetauscht und wir haben gebetet, sie sind geblieben. Sie haben sich sehr gefreut und Naswa hat ihnen ein Abschiedsgeschenk noch gegeben. Das war schön, das war gut, dass man einfach so natürlich sein kann und von Gott weiter erzählen kann. Aber zurück zu unserer Geschichte. Ich habe euch 2 Karten mitgebracht, damit wir uns besser in der Geschichte orientieren können, beziehungsweise damit wir auch geografisch sehen, wo stehen wir denn. Die erste Karte, bitte. Wir haben gerade eben Matthäus 21 gehört, beziehungsweise gelesen. Und in Matthäus 20, das Ende von Matthäus 20, da lesen wir die Geschichte von 2 Blinden, die Jesus geheilt hat. Und diese Geschichte findet in Jericho statt. In Jericho. Und die 2 Blinden, das Interessante ist, diese 2 Blinden sind, ich behaupte, sogar die ersten, die öffentlich den messianischen Titel von Jesus laut gebrüllt haben. Wir lesen in der Geschichte, dass die Menschenmenge versucht hat, sie zu beruhigen. Und ich in meiner Vorstellung, ich gehe sogar davon aus, dass sogar die Jünger, weil sie haben geschrien, Sohn David, Herr, Sohn David, hilf uns. Und die Menschenmenge haben gesagt, psch, psch, wahrscheinlich die Jünger auch, psch, psch, nicht so laut, Jesus möchte das nicht, psch, psch, das ist zu früh, sag nicht laut, dass er der Messias ist. Der Messias wird laut als Messias gerufen und Jesus lässt es zu. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Und Johannes berichtet im Kapitel 12, dass Jesus, bevor er nach Jerusalem geht, ist in Bethanien. Und wer lebt in Bethanien? Martha, Maria und wer noch? Genau, Lazarus, den er von den Toten zurückgeholt hat. Sie leben in Bethanien. Da war er bei Freunden. Er hat gut Zeit da mit ihnen verbracht. Und wir lesen, dass eine große Menschenmenge immer bei Jesus war. Und danach zogen sie weiter Richtung Jerusalem. Wir sehen, alle Evangelien decken sich, dass Jesus und die Jünger von Osten nach Jerusalem kamen. Alle vier Evangelien berichten eben triumphaler Einzug von Jesus in Jerusalem. Aber nur ein Evangelium, Matthäus, spricht von zwei Tieren. Ein Esel und ein Fohlen heißt das, gell? Ja, genau. Die alle anderen reden nur von einem Tier. Manche Leute behaupten, ja, das ist doch Widerspruch. Wieso sagt der eine nur ein Tier und der andere sagt zwei Tiere? Für mich ist es wurscht, weil ich weiß, alle, das deckt sich. Die kommen von Osten Richtung Jerusalem. Und das Interessante ist, dass die Anweisung von Jesus an die Jünger war klar. Sie haben Bethanien verlassen, haben wir gelesen, und kurz vor Bethphage, schickt er zwei seiner Jünger, und die Anweisung war klar. Ihr sucht ein Eselin und ein Esel, ihr werdet sie angebunden finden, bindet sie los und führe sie zu mir. Wenn man euch fragt, was macht ihr da, was ist da los? Die Antwort ganz einfach, sagt, der Herr braucht sie. Der Herr braucht sie. Und bei der Vorbereitung habe ich mich an eine Geschichte erinnert, wo Jesus am Anfang von seinem Dienst, nachdem er versucht wurde in der Wüste, kam er zurück nach Galiläa und dann war er in der Synagoge und er hat die Tora gelesen, er hat eine Passage aus Jesaja gelesen, wo die Menschenmenge ihn töten wollten. Wir lesen der Geschichte, dass sie ihn umbringen wollte und dann hat er sich umgedreht und er ist durch die Menschenmenge weggegangen. Und hör mal genau hin, was Jesus vorgelesen hat. Jesaja 61, 1-2. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Verzweifelten zu trösten. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Ihre Fesseln werden nun gelöst und die Kerkertüren geöffnet. Ich rufe zu ihnen, jetzt erlässt der Herr eure Schuld. Doch nun ist auch die Zeit gekommen, dass unser Gott mit seinen Feinden abrechnet. Er hat mich gesandt, alle Trauernde zu trösten. Und da schon sagt Jesus, diese Prophezeiung ist erfüllt. Ich bin es. Da sagt Jesus selber, ich bin der Messias. Die Leute haben, das kann nicht sein. Du bist doch der Junge von Josef. Du bist doch der kleine Junge. Wir haben dich doch aufwachsen sehen. Keiner wollte glauben. Er sagt, ich bin der Messias. Aber keiner wollte glauben. Wisst ihr, meine Verbindung von der Geschichte zu dem Anfang von der Palmsonntag-Geschichte ist, wenn du heute sitzt und du weißt nicht genau, wo und wie du Jesus stehst, oder vielleicht hat deine Reise mit Gott schon angefangen, ich möchte dir das sagen, was Jesus sagt. Ich brauche dich. Jesus sagt dir heute vielleicht zum tausendsten Mal, ich brauche dich für mein Reich. Ich kann nicht ohne dich arbeiten. Und wir hören, das fängt an, ihr findet sie angebunden, bindet sie los und führt sie zu mir. Jesus sagt, er ist gekommen, damit die Gefangenen frei werden. Und das liebe ich in dieser Geschichte. Man sagt ganz klar, bindet sie los. Jesus ist gekommen, damit wir frei werden. Und wisst ihr, ihr Lieben, ich glaube, unser Leben, unsere Reise mit Gott, es ist so tief. Sei nie zufrieden mit dem Level, den du erreicht hast. Niemals. Das ist so tief, du kannst dir nicht vorstellen. Das ist so tief. Und das Schöne ist, wir können nicht wachsen ohne Gemeinschaft. Ich liebe das. Das hat Pastor Tim letztes Mal hier gesagt. Die Salbung kommt von der Gemeinschaft. Das liebe ich. Jesus sagt, ich brauche dich. Und ich sage dir heute, jetzt schon, bevor ich vielleicht am Ende die Frage noch stelle oder bevor ich vergesse, sage ich dir, falls du aus Gewohnheit immer zur Kirche gehst und du hast nie die Entscheidung getroffen, mit Jesus zu gehen, heute sage ich dir, was Jesus dir sagt. Ich brauche dich. Wir haben letzte Woche die Zeugnisse von den Täuflingen, wo seid ihr? Genau, von den Täuflingen gehört, wo sie gesagt haben, hier, ich will Jesus nachfolgen. Da fängt an. Es ist nicht so wie mit Gott, ist nicht so, okay, ich gehöre zur Familie Adjia, ich bin gerettet. Nein, Gott braucht deine Entscheidung. Und Jesus, das ist das Schöne, wisst ihr, Jesus hat so viele Zeichen gezeigt, aber die Menschen haben nicht verstanden. Sogar die Schriftgelehrten haben es nicht gesehen oder verstanden. Er stand vor ihren Augen. Er hat mehrmals gesagt, ich bin der Messias. Aber sie haben nicht gesehen oder verstanden. Gott sagt dir heute, ich brauche dich. Wenn du schon gläubig bist, ich lade dich ein. Geh weiter, so eine Gemeinschaft, geh weiter. Gott braucht dich, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Seine Herrlichkeit kann nur sichtbar werden durch uns. Wir sind dieser Abbild von seiner Herrlichkeit, von seiner Autorität, von seiner Macht. Deswegen braucht er uns. Und ich bin froh, dass Gott sagt, er möchte mit mir arbeiten. Das ist für mich eine Ehre. Kleine Spoiler. Am nächsten Tag, nach Palmsonntag, kommt Jesus zurück, geht in den Tempel, sieht, okay, Tempel, eigentlich sollte man hier beten. Was macht ihr da? Er schmeißt sie alle raus. Macht Ordnung, schmeißt sie alle raus. Und dann bleibt er und heilt und tröstet. Das liebe ich. Und das möchte ich dir sagen. Das möchte Gott in deinem Leben machen. Er möchte Ordnung machen. Das geht tiefer. Er möchte dir Dinge zeigen, die du heute noch gar nicht siehst. Aber dann bleibt er. Und er zeigt dir Liebe. Und er heilt. Jesus ist gekommen für die persönliche Freiheit. Die Menschen haben eine politische Freiheit erwartet. Eine Woche, sie haben ihn gelobt, von Palmen zu Dorn. Eine Woche, am Anfang haben sie ihn gelobt, eine Woche später sind genau die meisten zumindest, die ihn tot sehen wollten. Ich liebe, wie Luther das sagt. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und lebendig sein sollen. Wir lesen weiter. Nach Matthäus, diese Erfüllung, dass die Geschichte genauso verläuft, ist die Erfüllung von dem, was Prophet Zacharia vor sehr vielen Jahren gesagt hat. Und da lesen wir, Zacharia 9,9, freut euch, ihr Menschen, auf dem Berg Zion, jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem, seht, euer König kommt zu euch, er ist gerecht und bringt euch Rettung, und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einen Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Wow. Er kommt nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Auf dem nächsten Bild, bitte. Auf diesem Bild steht alles. Alles steht da. Das ist der größte Kontrast überhaupt. Und es ist krass, die Geschichte, die Offenbarung, dass Jesus der Messias ist, geschieht in der Zeit der römischen Unterdrückung. Der größte Kontrast überhaupt. Der triumphale Einzug von Jesus war völlig konträr zu dem, was wir von den Römern kennen. Ich liebe Geschichten von Königreichen. Und aus den Geschichten wissen wir, wenn Römer gewonnen haben, ihr triumphaler Einzug, das war anders. Die Beute muss gezeigt werden, die Trophäen müssen gezeigt werden. Das heißt, Beispiel, ein König, der gefangen wurde, wird dann irgendwo festgebunden an einem Wagen, dass die Menschen sehen, und mindestens auf ein Pferd, nicht auf einen Esel. Es gibt sogar manche Bilder, wo man sieht, dass Römer eben auf Elefanten reinkommen. Das muss pompös sein, das muss auffällig sein, das muss Angst machen. Aber Jesus kommt auf einen Esel. Das ist verrückt. Für den Menschen ist es gar nicht verständlich. Das kannst du nicht, also wenn ein König mit einem Esel kommt, die Leute werden sagen, also irgendwas ist hier los. Und dann kommt Allah mit seinem rationalen Denken. Versteht genau, was ich sage. Ich sage, auf diese beiden Bilder steht alles da. Ich komme mit meinem rationalen Denken. Das, was oben steht, ist Schwäche. Das ist nicht Macht, das ist Schwäche. Mit meinem rationalen Denken ist alles, muss genauso wie unten sein. Es muss auffallen. Das muss so sein, weil wenn das nicht so ist, das funktioniert nicht, das klappt nicht. Jesus sagt, ich bin aber anders. Und das zeigt er deutlich in dieser Geschichte. Ich brauche nicht, dass das auffällt. Ich brauche das nicht. Und überall in sehr vielen Gebieten von meinem Leben denke ich, aber das muss doch immer so sein, sonst funktioniert das nicht. Ich habe das doch nicht, ich kann es nicht. Aber Jesus sagt doch, komm mit mir und du wirst sehen. Aber ich bin ein Mensch, ich denke rational, das muss doch so sein. Ihr versteht, was ich meine, ne? Aber ich habe das doch nicht, wie soll das denn funktionieren? Jesus sagt, alles, was auffällt, was wir wahrnehmen und sehen, ist nicht entscheidend. Alles, was du siehst und was auffällig ist, ist nicht entscheidend. Ich bin der König. Ich bin entscheidend. Stell mich auf meinen Platz, wo ich hingehöre, und du wirst sehen. Vertraue mir und du wirst sehen. Und wenn er spricht von über Berge springen, dass Dinge geschehen, größer als was er getan hat, das ist undenkbar. Aber er sagt, stell mich da, wo ich hingehöre, und du wirst sehen. Und wisst ihr, König David hat es verstanden. Es gibt ein Psalm von David, ich lese das mal vor. Er hat es verstanden. Er sagt, manche Völker schwören auf gepanzerte Kriegswagen und auf die Kampfkraft ihre Reittiere. Wir aber vertrauen auf die Kraft des Herrn, unseres Gottes. Sie wanken und stürzen, wir aber stehen fest und halten Stand. Also versteht mich nicht falsch. Wenn du jetzt rumläufst und sagst, nee, ich vertraue auf die Kraft des Herrn und ich lerne nicht für meine Prüfung, du wirst durchfallen, das kann ich dir garantieren. Das meine ich nicht. David war der beste Krieger ever. Ich kann mir vorstellen, dass seine Armee war mächtig. Aber sein Vertrauen war nicht auf das, was er sieht, was er hat, sondern sein Vertrauen war auf Gott. Er hat Gott da hingestellt, wo er hingehört. Komm mit mir und du wirst sehen. Und wir lesen weiter, jetzt hier, nächster Abschnitt 6, Vers 6 bis 9. David berichtet, die Jünger brachten beide Tiere, legten ihre Kleider auf als Sattel, auf die Tiere natürlich, und eine große Menschenmenge legten Kleider und Palmen auf der Straße, und genauso wie im Alten Testament bei Könige. Und die meisten, die da waren, waren wahrscheinlich aus Galiläa, man vermutet, die nach Jerusalem kamen für das Passafest. Sie kannten natürlich Jesus und wussten von seinen vielen Wundern. Und sie haben angefangen zu singen. Und wir wissen jetzt, dass das, was sie gesungen haben, kommt aus den, ich glaube, Sami, messianischen Psalmen, ist das der Psalm 118. Da steht, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna, dem Sohn Davids. Wow. Hosianna kommt von einer hebräischen Wendung und bedeutet eigentlich, oh, hilf, Herr. Oh, hilf, gib uns Gelingen. Es wurde also als Aufruf des Lobes und der Bitte. Die Menschen haben nicht verstanden, was los war, aber sie wussten, irgendwie haben sie erkannt, der Typ ist besonders. Manche waren nicht mal, ich behaupte nicht mal gläubig, aber sie haben gehört, die Leute haben erzählt, das hat er gemacht, das hat er gemacht. Und sie haben erkannt, der Typ ist besonders. Die Menschen wurden neugierig, weil sie von den großen Taten Jesus gehört haben. Die Menschen kamen, obwohl sie nicht alles verstanden haben, aber sie haben Zeugnis gehört und sie kamen. Und das ist die Lösung. Du brauchst keine große Gleichung. Erzähl einfach davon, was Gott getan hat. Ganz einfach. Komm mit mir und du wirst sehen. Erzähl ganz einfach davon. Wisst ihr, ich rede von mir. Manchmal tut Gott etwas und dann schnell haben wir vergessen. Na gut, spätestens meine Frau kriegt es oft mit, sowieso. Wenn ich so aus bin, dann erzähl. Wir vergessen davon zu berichten, weil irgendwas ist wieder gekommen und hat das zugedeckt. Aber Gott sagt, genau das möchte ich, dass du erzählst. Erzähl, was ich getan habe. Egal wie groß oder wie klein. Das ist das Geheimnis. Das ermutigt und das macht neugierig. Wisst ihr, ich möchte euch, jetzt geben wir Gas, das schaffen wir. Ich möchte euch einen Psalm lesen. Ich habe in eine Verbindung gefunden, schuldig, hier in Klausthal, Agricola hieß sie. Und da habe ich meine besten Noten geschrieben, das weiß ich noch. Und da habe ich ein Lied geschrieben und ein Teil von diesem Lied kommt aus einem Psalm. Und als ich das gelesen habe, dachte ich mir nur, du wirst dich erkennen. Du wirst dich erkennen. Irgendwas ist passiert, wo du erkennen willst. Ja, das stimmt. Das hat Gott in meinem Leben gemacht. Und Gott sagt dir, erzähl es. Erzähl es den Christen, erzähl es deine Kinder, erzähl es deine Familie. Immer wieder. Erzähle alles. Nur das. Erzähle und ich mache den Rest. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Dies sollen alle bekennen, die der Herr erlöst hat. Ja, er hat sie aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus den Fernländern wieder zurückgebracht, aus Ost und West und aus Nord und Süd. Manche irrten in der trostlosen Wüste umher und konnten keinen bewohnten Ort finden. Hunger und Durst raubten ihnen alle Kraft. Sie waren der Verzweiflung nahe. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Er half ihnen, den richtigen Weg zu finden und führte sie zu einem bewohnten Stadt. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Denn er hat den Verdürstenden zu trinken gegeben, die Hungernden versorgte er mit reichlicher Nahrung. Andere lagen in Finsternis gefangen und litten unter ihre schweren Fesseln. Sie hatten missachtet, was Gott ihnen sagte und die Weisungen des Höchsten in den Wind geschlagen. Darum zerbrach er ihren Stolz durch Mühsal und Leid. Sie lagen am Boden und keiner half ihnen auf. In auswegloser Lage schrien sie zum Herrn und er rettete sie aus ihrer Not. Er holte sie aus finsteren Kerkern heraus und riss ihre Fesseln entzwei. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder, die er uns Menschen erleben lässt. Denn er hat die gepanzerte Türe zerschmettert und die eisernen Riegel aufgebrochen. Gott möchte, dass du berichtest. Er möchte, dass du berichtest, was er in deinem Leben getan hat. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Wer ist der Typ? Die Menge aber sagte: Das ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Jetzt lässt er zu. Er lässt zu, dass man ihn Messias nennt. Und das wünsche ich mir. Ich möchte dir und mir Mut machen. Lass uns, wir machen uns auf den Weg, dass wir Gott vertrauen und von seinen Taten immer wieder erzählen. So einfach ist es. Und zwar hier im Hart. Wir fangen hier an. Wir erzählen von seinen Taten. Und wisst ihr was? Ich habe etwas gebracht. Das ist mein letzter Punkt, bevor wir beten. Du bist vielleicht eine Weile in der Gemeinde und du hast dich noch nie mit der Vision von der Gemeinde beschäftigt. Es ist eine der Erbe, die wir haben. Und mein Gebet, das, was ich von meinen Vorgängern übernommen habe, ich bete, dass das wächst. Ich bete, dass das nach uns noch größer wird. Und dass die Menschen hören, der Messias ist da. Und dieser Gott, der große Gott, den kenne ich. Genauso wie hier, wie wir lesen. Die Leute haben gesagt, ja, jetzt waren sie stolz. Das ist Jesus, der Prophet. Alle fragen, wer ist das? Das ist Jesus, der Prophet. Ich kenne ihn und ich möchte dich einladen. Lass uns auf die Reise machen. Sieh nicht das, was du nicht kannst oder was du nicht hast. Bei Gott zählt das nicht. Er möchte nur dastehen, wo er hingehört. Und den Rest macht er. Erzähl nur von ihm. In der Vision steht immer, was und wie. Was? Anbetung der dreieinigen Gottes. Im Herz wird der lebendige dreieinige Gott angebetet. Jeder erlebt sein Handeln und Wirken. Wie? Durch Lobpreis. Unabhängig von allen Umständen ist Gott es wert, geehrt zu werden. Wir bringen unsere Begeisterung über sein Wesen und seine Taten durch verschiedene Formen zum Ausdruck, zum Beispiel Musik, gemeinsames Beten, Vertiefen in der Bibel. Dies führt uns und andere zur Anbetung Gottes. Echtes Leben im Herz wird möglich. Was? Versöhnung statt Trennung und Entzweiung. Im Herz herrscht ein Klima der Versöhnung. Menschen, egal welcher Herkunft, begegnen einander mit Wertschätzung und sind einander von Herzen zugewandt. Sowohl Gemeinde als auch Gesellschaft sind geprägt von Einheit und Verbundenheit. Die Gemeinde ist für alle eine Heimat. Wie Leben teilen. Unsere Anbetungshaltung Gott gegenüber befähigt uns zu echter Gemeinschaft innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wir gehen auf Menschen zu und teilen unser Leben. Wir lesen gemeinsam die Bibel, tauschen uns intensiv darüber aus, ermutigen uns damit in jeder Lebenslage. Wir pflegen eine Kultur der Wertschätzung und Kommunikation. Wir wollen zusammenwachsen, miteinander feiern und auch trauern. Durch gemeinsame Aktivität wächst die Verbundenheit. Was? Leben und Wachstum statt Bedrückung und Niedergang. Der Harz ist lebendig. Die gesamte Region blüht geistlich, wirtschaftlich und sozial. Veranstaltungen von Gemeinde und Stadt strahlen Lebensfreude aus. Das persönliche geistliche Wachstum des Einzelnen wirkt ansteckend auf andere. Wie Entschlossenheit. Aus unserer Anbetung Gottes heraus geschieht Wachstum, innerlich und äußerlich. Wir sind entschlossen, unser Leben auf Gott auszurichten und persönliches, ganzheitliches Wachstum in der Gemeinde zu fördern. Wir tragen nach Kräfte dazu bei, die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern. Und dann kommt, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr, der Herrscharen. Ist das nicht wunderbar? Und das wünsche ich mir und das wünsche ich dir. Lass uns bitte aufstehen und ich möchte beten. Ich hoffe, ich konnte dich begeistern bzw. bewegen, das, was ich für mich erkannt habe. Ich möchte es gar nicht kompliziert machen. Ich möchte immer wieder nur davon berichten, was Gott tut, egal wie klein oder groß ist in meinem Leben. Lass uns bitte unsere Augen schließen. Ich habe vorhin die Frage erwähnt in der Predigt, und wisst ihr, es ist wichtig, es ist so wichtig, wie wir letzte Woche gehört haben, es ist wichtig, dass du Jesus signalisiert, ich ging immer hin und her, aber ich möchte ernst mit dir machen, ich möchte diese Schritte gehen, ich möchte mich daran erinnern, dass ich irgendwann gesagt habe, ja, heute geht richtig los. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich kurz Zeit haben, bevor ich mit den anderen bitte, kurz Zeit haben und dich fragen, wenn das der Fall bei dir ist, heb einfach kurz die Hand. Und die anderen sind bitte in Gebetshaltung. Wir wollen nur einfach eine Atmosphäre Atmosphäre schaffen, wo die Person für sich zwischen der Person und Gott steht. Heb einfach kurz die Hand, wenn du sagst, ich möchte heute. Es ist nicht der Fall. Dann bete ich für die Predigt. Wisst ihr, ich möchte Gott erleben, mehr als mein Verstand mir sagt. Können wir bitte das Bild haben, diese Kontrast da? Danke. Das, was Schwäche ist, ist Stärke für Gott. Und ich möchte nicht auf das ausruhen, was ich kann, sondern das, was Gott kann. Und dafür möchte ich dich heute begeistern. Und lass uns einfach beten. Und Shadrach, spiel einfach laut und sprich mit Gott. Vielleicht hast du wenigstens eine Sache behalten von dem, was ich erzählt habe. Sprich mit Gott. Du kennst dich, er kennt dich und du kennst dich selber sehr gut. Sprich mit Gott. bist unsere Hoffnung. Du bist unser König. Du bist unser Herr. Du bist unser Retter. Du bist alles, was wir haben. Und wir wollen uns heute unseren Sinn neu kalibrieren, Herr. Wir wollen das vergessen, das, was wir denken, was wichtig ist, und uns zu dir drehen und sagen, nimm deinen Platz. Nicht ich soll da auf dem Thron sitzen von meinem Leben, sondern du, Jesus. Du lenkst es besser. Wir wollen neu kalibrieren und dir alles abgeben, dir alles neu vertrauen. Danke, dass du möchtest, dass wir nur dir vertrauen und du machst den Rest. Danke, dass du gekommen bist, damit wir Leben haben und dass wir frei sind. Danke dafür, Herr. Ich bete, dass du mich segnest, ich bete, dass du uns segnest, dass wir Mut bekommen, von dir zu erzählen. Und dass die Menschen neugierig werden und ermutigt werden, Herr. Segne unsere Gemeinschaft, Herr. Und lass uns gemeinsam wachsen, dass unser Wachstum, wie wir gelesen haben, anstecken ist. Wir wollen uns nicht zufrieden geben von dem, was wir erreicht haben. Wir wollen tiefer gehen. Komm und räume, mach Ordnung. Wir beten für deine Ordnung in unser Leben. Das, was wir sogar mittlerweile akzeptiert haben, mach unsere Augen auf, dass wir sehen und dass wir wie du Nein sagen und dir das abgeben, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust und dass wir das alles anvertrauen dürfen, Herr. In Jesus' Namen. Amen.